Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich darüber. Wir werden nachher noch etwas von den Wundern Gottes hören. Und ich habe gedacht, jetzt zum Einstieg vielleicht gleich ein Wunder, das ich jetzt vor kurzem erlebt habe oder gehört habe, was Gott einfach geschenkt hat. Vor kurzem war eine Evangelisation in Niederdresselndorf. Ihr wisst, fast im Ausland. Also Niederdresselndorf, ganz weit weg. Hickengrund, ja, so sagt man. Dort war eine Evangelisation mit Angelo Weiß. Und beim ersten Abend war es so, dass der Gemeindeleiter sagte, weißt du, Angelo, wie ich sehe, ist nur einer dabei, der nicht zur Gemeinde gehört. Einer nur. Gut, die Veranstaltung lief. Und am Schluss der Veranstaltung wird zur Entscheidung für Jesus aufgerufen. Und wer kommt dann zu Angelo in die Seelsorge? Die eine Person, die eben außerhalb der Gemeinde eben sonst lebte oder noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hatte, die kommt und entscheidet sich für eine Beziehung mit Jesus Christus. Ist das nicht großartig? Oder dann, es geht ja noch weiter, am letzten Abend der Evangelisation, ist ja immer was Besonderes, tut sich noch was, nicht? Plötzlich kommen 6 junge Leute in die Seelsorge, zum Teil aus dem Teenagerkreis dort in Niederdresselndorf, und vertrauen ihr Leben Jesus Christus an. Ja, das ist doch etwas, das ist ja ein Wunder. Ja, auf einen Schlag 6 Leute, wo wir oft dann so ringen, kommt mal einer zum Glauben, ja, nein. Plötzlich kommen 6 junge Leute zum Glauben an Jesus Christus. Das sind Wunder, die Gott heute noch schenkt, wo wir manchmal denken, oh, passiert ja gar nichts mehr oder so. Doch, es passiert auch heute etwas. Und darüber wollen wir uns von ganzem Herzen freuen und ihr dürft euch mitfreuen. Und es ist ein Punkt noch vielleicht, den ich euch noch als Gebetsanliegen weitergeben möchte, ist der ab morgen Abend. Ab morgen Abend beginnt die Nacharbeit dieser Leute, die zum Glauben gekommen sind, dann einige Montage. Und es wurde mir aufgetragen oder ich wurde gebeten, das zu übernehmen. Jetzt sind das junge Leute. Junge Leute. Ich danke dir, Marianne, dass du vorhin sagtest zu mir, ich werde 10 Jahre, sehe ich jetzt jünger aus. Mit der Frisur, meinte sie. Ja, ich sehe mit der Frisur 10 Jahre jung. Das hilft mir. Im Blick auf morgen. Die sind nämlich 15 Jahre alt. 15, 16, 19 Jahre alt. Da habe ich gedacht, meine Zeit, das sind ja Generationen dazwischen. Also könnt ihr dafür beten, dass wirklich auch diese Brücke geschlagen wird. Ich bekomme Unterstützung, da bin ich sehr dankbar. Hier, Hermann, sagt einer Frau, die Miriam Hagemeyer, wird mich morgen abholen, wir werden zu zweit dahin fahren. Alleine hätte ich mich nicht getraut. Miriam ist ja die junge Mitarbeiterin des Gemeinschaftsverbandes und die ja auch den Teenkreis auch mitgeleitet hat. Da ist dann diese Brücke da. Und wir hoffen, dass es dann eine gute Zeit wird. Betet bitte dafür, dass die Leute wirklich dann auch dabei bleiben. Ja, Wunder dürfen wir erleben, das werden wir auch heute aus diesem Text entnehmen können. Und der steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, die Verse ab Vers 23 bis Vers 31. Apostelgeschichte 4, ab 23 bis 31. Ich warte noch einen Moment, bis ihr alle soweit seid. Beim Tippen und so, ja, aufschlagen. Hier geht es um die Begebenheit, dass die Gemeinde Jesu etwas ganz Großartiges erlebt hat. Pfingsten war hinter ihnen, hier in dieser Begebenheit, für uns ist es ja noch vor uns, aber dort war Pfingsten hinter ihnen, sie hatten den Geist Gottes empfangen, sie waren froh, sie bezeugten das Evangelium von Jesus Christus. Jesus ist wirklich auferstanden, haben sie gesagt. Das war natürlich für die obere Schicht des Judentums in der damaligen Zeit eine ganz schwierige Sache. Denn sie sagten, Mensch, jetzt ist der Jesus endlich weg, wie sie dachten. Den haben wir ans Kreuz gebracht und jetzt plötzlich tauchen da seine Jünger auf und sagen, Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Und dann gab es noch so besondere Wunder, die dort geschahen. Dort an der schönen Pforte des Tempels, wo ein Gelähmter plötzlich wieder gehen konnte, sich freute und alle wussten genau, der lag 40 Jahre lang, war der krank und plötzlich konnte der gehen. Auch Petrus und die Apostel dort, es wurde langsam unruhig dort in dieser Gegend. Die hohen Priester und Pharisäer sagten sich, was soll das noch alles geben hier, wenn die jetzt wieder loslegen, nachdem wir dachten, wir hätten das überwunden. Jetzt geht es ja wieder alles von vorne los. Und dann wurden eben die Apostel auch gefordert, auch Rechenschaft zu geben, wurden vorgeladen vor dem Hohen Rat. Und in diesem ganzen Zusammenhang werden ganz entscheidende Worte gesagt, die im Vorspann unseres Textes stehen. In Apostelgeschichte 4, Vers 12, da bekennt der Petrus, in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen gerettet werden. Es gibt keinen anderen Namen als den Namen Jesus Christus. Durch diesen Namen werden wir gerettet. Das sagen wir den Leuten, denn dieser Jesus Christus lebt und zu dem dürfen wir kommen. Naja, sie werden wieder bedroht und sie werden bedrängt und dann sagen sie, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Vers 20, Apostelgeschichte 4. Wir können es nicht lassen, aber dann werden sie bedroht. Sagt bloß nichts weiter von diesem Jesus. Und so werden sie dann entlassen aus diesem Hohen Rat, aus dieser Gemeinschaft derer, die eben gegen sie sind und sagen, wehe, ihr sagt weiter etwas. Und jetzt steigen wir ein in unseren Text, in Apostelgeschichte 4, ab Vers 23. Da heißt es, und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes gesagt, im Psalm 2, warum toben die Heiden? Und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knecht mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Das ist diese Begebenheit hier in der ersten Christenheit. Also, es wird eng für die Christen in Jerusalem. Sie bekommen Druck. Sie haben ein freimütiges Zeugnis, in keinem anderen ist Rettung als in Christus. Wir lassen uns das auch nicht nehmen, von Jesus Christus weiterzusagen. Aber dann kommt der Druck, so geht das nicht weiter. Wir leben auch manchmal in einer Situation, in der wir unter Druck geraten, wo es eng wird in unserem Leben. Das ist ja das Thema, das wir heute Morgen miteinander dann auch anhand des Textes miteinander bedenken wollen. Druck geschieht oder es wird eng in unserem Leben, wenn Dinge in unser Leben hineinkommen, die uns nicht gefallen oder die schwierig sind, wo wir nicht wissen, wie wir mit diesen Dingen umgehen sollen. Da habe ich einen ganz normalen Routinetermin beim Arzt, wie immer, ne? Vielleicht einmal im Jahr zum Arzt, Blut abnehmen. Und plötzlich sagt er, ich habe da was festgestellt. Sie müssen sich dann nochmal genauer untersuchen lassen. Da denkt man, na, war doch immer in den Jahren alles gut. Was ist denn jetzt los? Plötzlich empfindet man vielleicht eine gewisse Enge. Oder, ich freue mich, dass ihr alle da seid, Coronavirus. Ja, ist auch sowas. Geht man nicht? Wie geht man damit um? Was kommt da auf uns zu? Es wird hier und da wird publiziert, dass viele Menschen in Deutschland mit diesem Virus sterben werden. Aber das warten wir erstmal noch mal ab. Aber ihr merkt, es wird dann irgendwie doch eng. Jeder redet drüber in der Presse, überall. Was ist, wenn ich davon betroffen bin? Oder eine ganz andere Situation jetzt im Blick auf die Gemeinde Jesu, also nicht auf uns persönlich, jeden Einzelnen, sondern auf uns als Gemeinde Jesu. Wie ist das eigentlich, wenn wir daran festhalten, dass Jesus Christus wirklich für unsere Sünde gestorben ist, was heute nicht mehr einhellig, auch im theologischen Kreisen unbedingt so gesehen wird. Und wenn wir daran festhalten, hier wie die Apostel, Jesus Christus ist auferstanden von den Toten, leibhaftig erlebt, wenn wir daran festhalten, werden wir dann nicht als die Gestrigen abgestempelt, als die, die keine Ahnung haben, die nicht modern genug sind? Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir immer mehr in diese Richtung hineingleiten in unserer Zeit, dass wir immer mehr zu so Außenseitern werden, weil wir einfach nur das glauben, was eigentlich die Gemeinde Jesu immer geglaubt hat. Nicht bei uns hat sich was verändert, sondern in unserer Umgebung hat sich etwas verändert, bis hinein in Kirchen und Gemeinden. Jetzt die Situation. Hier, was machen die Leute, was machen die Apostel, als sie entlassen werden von dem Hohen Rat? Was tun sie? Und davon können wir jetzt eine Reihe Dinge ableiten und lernen, auch für unser Leben. Der erste Gedankenkreis, die Christen halten zusammen. Also, was geschieht? Wir können es ja lesen im Text, Vers 23. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie kamen zu den Iren, sie kamen dahin, wo sie hingehörten. Sie kamen zu den Glaubensgeschwistern. Also, sie teilen einander mit. Die Apostel gingen also nicht irgendwo hin, so für sich, in ihre Familien verstreut irgendwo, sondern sie gingen, wandten sich an ihre Gemeinde. Ich finde das als Hinweis auch für uns, was ist mit uns los, wenn wir in die Enge geraten, sei es durch persönliche Probleme, die ich gerade angedeutet habe, sei es, dass wir als Gemeinde Jesu unter Druck geraten, was machen wir dann? Wir merken hier bei den ersten Christen, dass sie sich versammeln, dass sie zu den Iren kommen, wie es eben dann auch hier heißt. Jetzt eine Frage. Wenn du in die Enge gerätst, egal was es jetzt im Detail ist, wir haben schon Zeugnisse gehört heute Morgen in dieser Richtung, wohin wendest du dich? Wendest du dich an Geschwister im Glauben? Oder irgendwohin, geht ja auch, keine Frage. Ich finde es sehr schön, wenn wir die Möglichkeit haben, Geschwister zu haben, zu denen ich kommen kann, die ich anrufen darf, die da sind, wenn es eng wird in meinem Leben, wenn es mir vielleicht den Hals zuschnürt, weil ich nicht genau weiß, wie es gehen soll. Hast du Geschwister in der Gemeinde, auch hier unter uns, die du anrufen kannst und dich mitteilen kannst, wie die Apostel damals? Sie teilten sich der Gemeinde mit. Wen würdest du konkret ansprechen in einer Situation, die für dein Leben schwierig wird? Vielleicht auch hier aus unserer Gemeinde. Ist da jemand? Ich weiß, dass einige Leute da sind unter uns, die haben gute Kontakte und da gehen auch Leute gerne auf sie zu. Ich denke da zum Beispiel auch an Hähners in alten Zeiten, Burkhard, erschreck jetzt nicht, was die Leute sind immer gerne zu euch gekommen und haben bestimmt auch immer wieder angerufen, weil sie wussten, da ist ein Ohr, das hört zu, da kann ich mich mitteilen. Oder wenn ich jetzt so einige Leute rauspicke, ist immer ein bisschen gefährlich, aber ich bin ja großzügig. Oder hier Hannelore und Karlfried zum Beispiel, ja, wo die Leute wissen, da kann ich anrufen. Oder die haben auch Kontakte oder die rufen auch an. Aber das waren jetzt nur zwei Beispiele, dass wir wissen, Herr, da sind Leute, da kann ich ruhig mal kommen und mein Herz ausschütten. Das ist ja auch unter uns schon geschehen, immer wieder und geschieht ja auch immer wieder, nur dass wir uns mal bewusst machen, wo würde ich hingehen? Ist die Gemeinde so weit für mich oder so nahe für mich? So nahe für mich, dass ich mich ihr anvertraue mit meinem Leben. Wir haben das immer wieder auch schon so erfahren. Plötzlich klingelt es bei uns und dann kommt jemand und sagt, ich habe ein Problem aus der Gemeinde. Und dann sitzen wir zusammen, reden ein wenig darüber und dann beten wir zusammen. Ist das so etwas wie damals bei uns, dass wir sagen, ja, wenn es eng wird, dann gehen wir zu den Glaubensgeschwistern und teilen uns mit. Ein weiterer Gedanke, Christen halten zusammen, ist der Aspekt des Gebetes. Es heißt ja da in Vers 24a, sie aber, als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott. Sie erhoben einmütig, miteinander haben sie gebetet. Ja, ihr wisst, Matthäus Evangelium Kapitel 18 ab Vers 19, da gibt Jesus ja auch eine ganz besondere Verheißung dem gemeinsamen Gebet. Ja. Wiederum sage ich euch, wenn zwei auf der Erde übereinkommen, irgendeiner Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater in dem Himmel. Ja, das ist eine besondere Verheißung. Oder dann das Wort Jesu noch aus dem Rahmen der Bergpredigt. Bittet, so wird euch gegeben, klopft an, so wird euch aufgetan. Suchet, so werdet ihr finden. Dieses Wort auch, was so positiv ist. Komm einfach, lass uns beten. Die Chance ist da. Warum sollten wir sie nicht nutzen, Gott zu bitten? Ich habe mir auch schon mal gedacht, ist ja auch schon geschehen hier bei uns in der Gemeinde. Wir haben hier unseren Gottesdienst, wir haben dann auch Kaffee trinken hinterher. Das alles finde ich sehr gut, einfach auch um der Gemeinschaft willen, dass man mal ein bisschen was hört voneinander, weil man sieht sich ja auch meistens nur einmal in der Woche. Das ist sehr gut. Aber wir könnten noch weitergehen. Wir könnten sagen, du, bei mir ist es ein bisschen eng geworden beim Leben. Ich habe da eine Sache, komm doch mal mit, können wir nicht mal darüber reden oder beten? Haben wir auch schon gemacht, dass wir dann hier einfach nach dem Gottesdienst zusammen gebetet haben. Warum denn nicht? Wir haben doch diese Chance. Lass uns sie nutzen, einfach miteinander Gemeinschaft zu haben, zu beten und diese große Möglichkeit, dass wir zu diesem großen Gott reden dürfen, zu nutzen. Also, Christen halten zusammen. Christen teilen einander mit, erstmal das, ist natürlich die Voraussetzung, ein Vertrauensverhältnis. Wenn ich mich mitteile, dann gebe ich ja etwas preis von mir. Und das muss ja nicht direkt die ganze Welt wissen. Kann ich das Vertrauen haben, dass die Person schweigt? Ich teile mich mit. und dann beten wir zusammen. Das haben die Christen in der damaligen Zeit getan, als es eng wurde für sie. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und kommen zum zweiten Themenkreis. Wie sieht das denn jetzt eigentlich aus, dieses Gebet dieser ersten Christen? In der Not, da wo es eng wird. Christen schauen auf die Größe Gottes. So habe ich das einfach mal überschrieben. Vers 24b. Herrscher oder Herr, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, den beten sie an. Sie fangen also erstmal mit Gott an in ihrem Gebet, nicht mit den Problemen. Sie wenden sich an Gott, erstmal die Adresse. Herr, der du Himmel und Erde gemacht hast. Was sagt das mit anderen Worten? Denk mal über dein Leben nach, mit den Dingen, die dich bewegen. Vielleicht mit deinem Leben, mit deiner Krankheit, mit deinen Kindern, mit dem, was in deinem Leben schwer ist, vielleicht im Moment. Die ersten Christen sagen, Gott hat den Himmel gemacht und die Erde. Das heißt mit anderen Worten, Gott ist größer als meine Not. Wenn er doch alles geschaffen hat und das, was wir erleben, hat alles Gott geschaffen, so ist er größer als all das, was wir sehen können und auch größer als unsere Not. Ist das nicht großartig? Erstmal sich bewusst zu machen, mit wem wir es hier zu tun haben. Gott ist größer als meine Not, als das, was mich bewegt, was mich umtreibt. Gott ist größer. Herr, du hast Himmel und Erde gemacht. Das ist eine gewaltige Sache, die hier deutlich gemacht wird, auch von Paulus, dann später auch im Römerbrief. Denn sein Gottes unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft und seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt an dem Gemachten, also an dem Geschaffenen, wahrgenommen und geschaut. Wir sehen die Schöpfung Gottes und erkennen darin, Gott ist größer als meine Not. Also, Gott ist größer als meine Not. Christen schauen auf die Größe Gottes und sagen, Gott hat alles geschaffen. Wenn Gott alles geschaffen hat, wird er auch mit meinem Leben fertig. Jetzt ein kleiner Schritt weiter unter dieser Überschrift, Gott ist größer, auf die Größe Gottes schauen. Gott hat nicht nur geschaffen, sondern Gott hat auch gesprochen in diese Welt hinein. Vers 25. Der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast, warum tobten die Nationen und sannen eitles die Völker? Psalm 2 wird hier zitiert. Also eine Verheißung gewissermaßen, wenn sie jetzt auch, wenn man so will, in eine etwas negative Richtung geht. Also das heißt mit anderen Worten, die Menschen werden sich gegen den, den Gott senden wird, erheben. Aber es eben vorausgesagt, ist auch eine Verheißung, wenn man so will. Gott hat gesprochen in diese Welt hinein. Wir merken einmal die große Offenbarung Gottes in seiner Schöpfung und jetzt auch die große Offenbarung Gottes in seinem Wort. In seinem Wort, was deutlich macht, dass Gott dich liebt in deiner Situation. Ob du das jetzt fasst oder nicht, spielt keine Rolle, er liebt dich. Gott liebt mich, ob ich jung bin oder alt bin, ob ich gesund bin oder krank bin, reich oder arm, spielt überhaupt keine Rolle. Gott liebt mich in meiner Situation. Das ist etwas ganz Großartiges, dass ich das wissen darf. Gott ist größer, größer als die Not. Gott sagt mir zu, ich liebe dich. Ich bin bei dir. Und dann, was auch in seinem Text dann noch deutlich wird, die größte Offenbarung Gottes, wenn man so will, ist ja die, Gott hat nicht nur alles geschaffen, Gott hat nicht nur gesprochen und viele Verheißungen gegeben in unser Leben hinein, sondern Gott hat auch gehandelt in diese Welt hinein. Er hat seinen Sohn gesandt in diese Welt. Gott hat alles geschaffen, Gott hat gesprochen und Gott hat gehandelt. Und das wird hier in Vers 26 dann deutlich. Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten oder seinen Christus, wie man auch übersetzen kann. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus und die Nation und den Völkern Israels. Hier wird also deutlich uns gesagt, wenn jetzt die Gemeinde unter Druck gesetzt wird, geht es eigentlich zuerst gar nicht um die Gemeinde, sondern wen die Menschen alle, ob es jetzt Juden sind oder ob es die Römer sind oder wer es auch ist, wer sich gegen die Gemeinde Jesu auflehnt, lehnt sich letztlich nicht gegen die Gemeinde Jesu auf, sondern gegen den Christus Gottes. Gegen den, den Gott gesandt hat in diese Welt hinein. Wir merken auch hier, wie sich Jesus Christus mit seiner Gemeinde identifiziert. Wenn die Gemeinde angegriffen wird, wird er angegriffen. Und das wird hier deutlich gesagt, hat Jesus ja auch vorausgesagt, zum Beispiel in Johannes 15, Vers 19, wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Ich freue mich, wenn wir gut mit unseren Nachbarn klarkommen. Ich will jetzt auch kein dunkles Szenario hier entwickeln, aber wir müssen deutlich sagen, dass dieser Glaube an Christus auch sehr wohl trennen kann. Nicht, weil wir so komisch sind. Bitte, das ist ja manchmal so ein Ding. Warum mögen uns die Leute nicht? Weil wir selber so anstrengende Leute sind, so als Personen, so kauzig oder irgendwie? Oder nehmen sie Abstand von uns deshalb, weil wir eben an Jesus glauben? Das ist ein Unterschied. Wir vertauschen das manchmal. Die wollen nichts von Jesus wissen. Vielleicht wollen sie nur deshalb nichts wissen, weil ich so komisch bin. Kann ja auch sein. Aber es kann auch sein, dass sie einfach Abstand nehmen, weil sie sagen, da ist einer, der lebt seinen Glauben und das strengt mich an. Das stellt mich in Frage. Und das möchte ich nicht so. Nehmen wir also hier einfach zur Kenntnis, Gott hat in Jesus Christus gehandelt und das wird nicht von allen Menschen einfach so angenommen, sondern es gibt eben Druck. Hier in dem Zusammenhang tut die Zusage Jesu gut aus Matthäus 16, Vers 18b, die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das merken wir auch aus diesem Gebet heraus, dass sie keine Angst haben eigentlich. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Halten wir also fest, Gott ist größer. Wir schauen auf die Größe Gottes. Er hat alles geschaffen, er hat gesprochen, er hat gehandelt in Christus. Und jetzt kommt noch der Aspekt, wo sie auch darauf hinweist. Das ist ein ganz interessanter Satz. Gott zieht seinen Heilsplan durch. Da können die machen, was sie wollen. Sie haben diesen Christus ans Kreuz genagelt, damit sie endlich Ruhe haben. Und dann aufersteht er von den Toten und gerade dieses Kreuz ist die Rettung für die Menschheit. Wie kriegen wir das in unserem Kopf zusammen? Ist eigentlich gar nicht möglich, oder? Wo die einen jubeln, endlich ist er weg, sagt Gott, gerade das nehme ich jetzt, um die Menschen zu retten. Er stirbt für unsere Sünde stellvertretend am Kreuz. So heißt es dann eben hier in Vers 28, alles zu tun, also die Leute, die ihn ans Kreuz bringen wollten, alles zu tun, was deine Hand und den Ratschluss und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Ja, Gott nimmt einfach dieses Drama des Kreuzes und verwandelt es in das Kreuz der Rettung, des Lebens. Da können wir uns als Menschen aufregen und tun und kämpfen gegen Gott. Gott zieht seinen Heilsplan durch. Und ich möchte das jetzt nicht nur allgemein auf uns als Gemeinde beziehen, sondern auch auf unser persönliches Leben. Ich bin auch fest überzeugt, bei all dem, was ist, Gott wird mit meinem Leben fertig und er zieht seinen Heilsplan mit meinem kleinen Leben durch. Paulus sagt einmal im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 6, ich bin in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollführen bis an den Tag Christi. Der bringt euch durch bis ans Ende. Er zieht das durch. Ist das nicht eine unglaubliche Ermutigung? Bei all den Anfechtungen, die wir haben, bei all den Fragen, die wir haben. Aber Gott zieht auch mit meinem Leben seine Heilsgeschichte durch. Ich will ihm vertrauen, einfach nur in seinen Händen liegen und vertrauen und sagen, Herr, du wirst mit meinem Leben fertig. Ob es mir gut geht jetzt, ob ich vielleicht vor einer schönen Reise stehe und ich freue mich darauf, oder ob ich in einer ganz schwierigen Situation bin, vielleicht im Krankenhaus bin oder demnächst gehen muss, wo ich nicht weiß, wie das ausgehen wird, Gott zieht seinen Heilsplan durch mit meinem Leben. Auch wenn es eng wird oder gerade wenn es eng wird, darf ich das wissen. Gott, der alles geschaffen hat, ist größer als meine Not. Er gibt mir seine Verheißungen. Er hat deutlich gemacht, dass er mich liebt durch Christus. Er hat gehandelt und er zieht auch sein Ding durch, auch mit meinem Leben. Auch wenn es so komisch aussieht, wie es hier auch formuliert wird, so besonders eigentlich. Sie haben das beschlossen, er muss ans Kreuz. Okay. Und Gott sagt, dieses Kreuz ist die Rettung. Plötzlich stehen sie alle wieder da und sagen, ja, wir kommen gegen diesen Gott nicht an. Er zieht sein Ding durch. Und so kommen wir jetzt zur eigentlichen Bitte. Ihr merkt, eigentlich kommt jetzt eigentlich das, was eigentlich für uns vielleicht am Anfang gewesen wäre. Herr, hilf uns, wir sind in einer Not, wir werden bedroht, jetzt mach was, hilf uns, bewahre unsere Familien. Jetzt geht es erst los eigentlich mit dem eigentlichen Gebet. Ihr merkt, dieser Schwerpunkt liegt auf der Größe Gottes in diesem Gebet, in der Not der Gemeinde. Malen Sie nicht die Not groß, so groß ist die Not, ich weiß gar nicht mehr aus noch ein, sondern Sie beten den großen Gott an, Sie machen Gott groß. Auch in ihrem Denken, er ist groß, er muss nicht groß gemacht werden, nicht falsch verstehen, aber Sie machen sich bewusst, wie groß Ihr Gott ist. Und dann kommen sie erst zum eigentlichen Anliegen, jetzt in Vers 29. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen. Da haben wir es jetzt. Jetzt kommt das konkrete Problem. Sieh an ihre Drohungen. Es fällt auf, dieses Gebet, was jetzt folgt, nimmt nur ganz kurz das Problem auf. Sieh an die Not, die Drohungen. Das ist nur ein ganz kleiner Aspekt. Ist vielleicht auch deshalb wichtig, weil wir sagen können, Gott weiß es ja eh, was uns bedrückt. Brauchen wir ja nicht lange erklären. Können wir gerne, bitte versteht es nicht falsch. In der Bibel erleben wir immer wieder, wenn Leute in Not waren, dass sie ihr Herz ausgeschüttet haben vor Gott. Keine Frage. Aber eigentlich weiß er ja Bescheid. Und hier wird es nur ganz kurz angedeutet, die Not, und dann kommt die Bitte, eine doppelte Bitte. Einmal um Freimütigkeit, weiter das Evangelium zu sagen, und zweitens die Bitte um das Wirken Gottes. Vers 29, und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Freimütigkeit. Wunder sollen geschehen. Das sind die Gebetsanliegen. Ich hätte vielleicht dazu geneigt zu sagen, Herr, ich bin jetzt in einer schwierigen Situation als Petrus, ich bin ja verheiratet, habe Familie und so, was wird jetzt aus der Familie, wenn die mich jetzt ins Gefängnis stecken und wenn was kommt auf meine Familie dann auch noch zu, weil ich da einer der Leiter bin, der Gemeinde dort, sind ja so viele Fragen, Probleme und Dinge, die auf mich einstürzen. Vielleicht haben sie das auch gebetet, will ich ja nicht ausschließen. Lukas hat ja nicht immer alles aufgeschrieben, aber ich denke, er wird den Schwerpunkt gesetzt haben, richtig gesetzt haben, dass sie sagten, bei all dem, was uns bedroht, wir sind in der Gefahr, stumme Hunde zu werden. Wir sagen nichts mehr vom Evangelium weiter, weil es eng wird. Und wir wollen weiter das Evangelium sagen, bei all dem, was eng ist. Und darum bitten wir dich, dass wir weiter dein Evangelium sagen. Paulus, als er im Gefängnis in Rom war, können wir nachlesen, zum Beispiel Epheser 6, da sagt er auch, bittet für mich, dass ich das Evangelium sage. Er hatte auch Angst, dass er still wird. Betet darum, dass ich das Evangelium sage. Das ist der eine Aspekt, diese Bitte um Freimütigkeit, weiter ein Zeugnis für Jesus sein, das war wichtig. Und das zweite, Gottes Wirken erfahren. Da heißt es ja dann, dass Heilung, Zeichen und Wunder geschehen. Ich habe euch am Anfang von einem Wunder erzählt, was wir erlebt haben jetzt in Niederdresselndorf, in dieser Evangelisation. Ich habe mich so darüber gefreut, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben, auch in dieser Zeit, auch junge Menschen in dieser Zeit, bei all den Verführungen, bei all dem, dem sie ausgesetzt sind, auch in unserer Zeit. Wir erleben auch Wunder, Gottes Wirken. Das kann natürlich auch sehr unterschiedlich sein. Damals in der Zeit, wir haben es ja gerade gehört auch, an der schönen Pforte wurde ein Gelähmter dann gesund. Aber es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, wie Gott hineinwirkt, dass er etwas zeigt von seiner Kraft und seiner Macht. Und so werden wir hineingenommen und merken plötzlich, ja, da hat er gewirkt, da kommen Leute zum Glauben. Ihm sei Lobpreis und Dank dafür. Oder, Herr, schenk uns neue Kraft, um mit dieser Situation der Enge umzugehen. Ja, wenn ich vor einem Krankenhaustermin stehe oder vor schwierigen Gesprächen bin, Beziehungskrisen hier und da, Herr, hilf mir, schenk mir Kraft, schenk mir die rechten Worte, rüste mich aus für diese Situation, damit mich diese Enge nicht erdrückt. Oder, dass sich auch die Situation ändern kann, geht ja auch, dass Gott etwas ganz Neues schenkt. Oder, wie wir es auch vor einiger Zeit mal hörten, dass ich die Eigenschaften Gottes ganz neu erfahre. Gott ist barmherzig gegenüber meiner Person, barmherzig, hätte er überhaupt nicht nötig. Ich bin Sünder wie jeder andere Mensch auch und bin ein Mensch, der von Gott getrennt sein muss, total. Ich passe nicht zu Gott und trotzdem nimmt mich Gott an, er ist barmherzig, wird uns deutlich gemacht, im Alten Testament besonders, barmherzig, er ist der barmherzige Gott und er ist auch der richtende Gott. Und dann kommt Jesus, was wir gleich auch miteinander bedenken werden, und stirbt für uns am Kreuz von Golgatha und nimmt das Gericht weg für den, der glaubt und der es annimmt. Und was bleibt über? Die Barmherzigkeit Gottes. Egal wie eng es wird, es steht immer die Barmherzigkeit Gottes über meinem Leben. Egal was dich bewegt momentan, auch wenn ich vieles nicht verstehe in meinem Leben, aber Gottes Barmherzigkeit und Gnade steht über meinem Leben. Und wenn ich dann hier Abschied nehmen muss, wenn mein Zeitpunkt gekommen ist, dann darf ich wissen, die Barmherzigkeit Gottes steht über meinem Leben. Ich gehe zu Jesus. Das kann keiner nehmen. Das kann mir keiner nehmen. Das steht drüber. Gottes Wirken erfahren, in unterschiedlicher Weise, durch besondere Momente im Leben, wie zum Beispiel jetzt in Niederdresseldorf die Situation oder besondere Kraftausrüstung, eine neue Situation, die sich plötzlich einstellt, die mich froh macht, oder einfach dieses Geborgensein in den Eigenschaften Gottes. Wie war es jetzt hier? Gott antwortet hier auf folgende Art und Weise. Wir lesen es in Vers 31. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Sie werden ausgerüstet mit Kraft. Gott schenkt ihnen neue Kraft, um das aushalten zu können. Interessant, die Bedrohungen sind noch nie weg. Die hohen Priester sind immer noch da und die Schriftgelehrten, die sie unter Druck setzen wollen. Das Problem ist, wenn man so will, ist noch nicht gelöst. Aber Gott schenkt ihnen die Kraft und sie machen ihren Mund auf. Und sie reden von Jesus und sie lassen sich das nicht nehmen, weil sie wissen, Gott ist größer als unsere Not. Und das will ich noch einmal zum Schluss betonen. Vielleicht ist das der Schwerpunkt unserer Predigt heute. Die Christen damals schauten auf die Größe Gottes. Gott ist der Schöpfer. Wer sind wir? Wenn er alles geschaffen hat, was wir sehen können, dann ist er größer auch als alles, was wir sehen können. Gott ist groß. Gott hat gesprochen. Verheißungen gegeben für mich, für mein kleines Leben. Gott hat nicht nur gesprochen, er hat auch gehandelt, indem er Jesus in diese Welt sandte, um mir den Himmel zu öffnen. Und Gott, und das wird auch in diesem Text deutlich, zieht seinen Heilsplan durch. Da können Menschen sich anstrengen, wie sie wollen. Gott zieht seinen Heilsplan durch mit seiner Gemeinde und auch mit meinem kleinen Leben. Und das ist etwas ganz Großartiges. Ich bin geborgen im Blick auf die Größe meines Gottes. Amen.